Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 279. Roger Basler, der Roka. Weniger KI-Hype, mehr Wirkung. Strategien für Sichtbarkeit. Ja, Sichtbarkeit ist heute kein Zufall mehr. Sie ist eine strategische Entscheidung. In dieser Folge von Erfolg braucht Verantwortung spreche ich mit Roger Basler, der Roka, über ein Thema, das viele Solopreneure aktuell bewegt. KI für Sichtbarkeit und Content. Roger zeigt, warum mehr Postings, mehr Tools und mehr Automatisierung nicht automatisch zu mehr Wirkung führen. Stattdessen geht es um Klarheit, um Positionierung und den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Tools, die echten Mehrwert schaffen. Für die eigene Marke und für die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie KI helfen kann, Inhalte mit Tiefe zu entwickeln, sichtbar zu werden, ohne beliebig zu wirken. Und warum echte Wirkung wichtiger ist als kurzfristige Reichweite.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder eine neue Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Unternehmer und Selbstständige kämpfen jeden Tag. Sie kämpfen jeden Tag um Sichtbarkeit. Sie kämpfen um Aufmerksamkeit. Und die alten Regeln gelten nicht mehr. Wir haben keine gelben Seiten mehr, die da ausgedruckt werden, wo du jedes Jahr dann wieder in die Tausende investieren musst, damit du da sichtbar bist. Nein, heute haben wir digitale Plattformen. Und für dieses Thema habe ich einen ausgewiesenen Experten. Roger Basler de Roca. Und zwar, er ist derjenige, der ist Digitalunternehmer seit vielen Jahren, ist Keynote-Speaker und er hat sich sehr mit dem Thema Positionierung, mit Reichweite beschäftigt. Unser Roger steht dafür für Tiefe statt Lautstärke, für Haltung statt Trends und für Wirkung statt Reichweitenillusion. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Schön, hier zu sein. Was für eine schöne Einleitung. Danke, Udo. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Vielleicht mal so erstmal so eine, klar, man stellt mal Frage zur Herkunft. Wie bist du denn überhaupt du bist ja IT-Unternehmer seit vielen, vielen Jahren, seit über 20. Was hat dich zu diesem Thema überhaupt hingetrieben?
Meine schlechten Schulnoten, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich Elektroingenieur werden. Hab aber dann weder gute Noten noch Talent zum Löten gehabt und bin dann in der IT gelandet. Da musste jetzt nicht irgendwie groß was rumstecken müssen. Damals Netzwerktechnik bei IBM. Drucker waren so meine erste Anlaufstelle, dann waren es Server, dann waren es Software, Lotus Notes, das war so meine Ägide. Ja, und dann rutscht man halt so rein.
Lotus Notes, ja, das sagt mir auch noch was, ne? Ja, so gleich neben Microsoft Outlook, der größte Wettbewerber sozusagen, erst prima. Aber seit wann hast du dann gemerkt, dass das Thema KI, was ja steht, nicht für kein Interesse, sondern für künstliche Intelligenz, wann dieses Thema KI so aufkommt und dich gepackt hat?
Schon gepackt hat es mich so das erste Mal 1997, als wir mit Deep Blue unterwegs waren. Das war bei IBM bei uns eine große Schlagzeile auch und alle riesig stolz wie Luzi. Wir hatten dann auch so Produkte wie SameTime, die da uns haben wir so ein bisschen vorprojiziert haben, dass wir in Zukunft Homeoffice machen werden mit unseren digitalen Avataren. Wir alle dachten, das kommt dann so in 3, 4, 5 Jahren, ne? Spätestens. Dann kam aber die große Bubble und ein bisschen wieder Ernüchterung. Wir leben ja wieder so ein bisschen so eine Bässe im Sinne von, jetzt kommt die Ernüchterung. Du, ganz ehrlich, so 2019, 2020, so kurz vor der Pandemie, sind so ein paar Tools aufgepoppt. Die waren so Textvervollständiger und hat mich so ein bisschen getriggert und gesagt, von wegen, ja gut, wäre ja cool, wenn ich dann irgendwann meine Arbeit mal schreiben könnte, aber ganz ehrlich, die waren damals ja ganz schlecht. Also 60 Worte auf Englisch und wäre so ein Stahlbrein, war da nicht, ne?
Ja, ja, das ist richtig. Und nun ist KI ja ein großes Feld, aber das wollen wir gar nicht. Das ganz, ganz große Feld wollen wir gar nicht beackern. Du hast IBM erwähnt. Du weißt, wofür die Abkürzung IBM steht, wahrscheinlich, ne?
International Business Machines.
Nein, immer besser manuell. Das hat zumindest mein Schwiegervater gesagt.
Ja, der war aber bei SAP, ne? Ja, ja.
Ja, 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 ganz genau. Immer besser manuell. Ich fand das damals cool. Okay, aber ein weites Feld KI. Aber es gibt ganz, ganz viele KI-Tools und das ich sag mal, das für mich ein bisschen Beängstigende an dieser Technologie ist, es geht so rasant. Jeden Tag könntest du was Neues posten, jedes Tag gibt's neue Entwicklungen, jede Woche gibt's Updates und ähnliche Dinge. Aber lass uns einmal auf das Thema KI und Sichtbarkeit gehen. Für viele Selbstständige ist das so wichtig, dieses Thema. Und wir kämpfen einfach mit so vielen Wettbewerbern, die wir da draußen haben, aus Social Media oder wo auch immer. Wie siehst du das im Moment, die Entwicklung in dem Bereich, sich selber darzustellen, die eigene Plattform zu wählen? Wo gehe ich hin? Gehe ich auf Facebook? Gehe ich auf TikTok? Instagram? Pinterest? Es gibt so viele Angebote, ich kann nicht alles bearbeiten. Was ist so deine Strategie? Was hältst du für sinnvoll?
Schau, ich glaube, viele Leute massiv unterschätzen, und ich gebe dir recht, was der Lärm so ein bisschen angeht, weil die Medien hypen das ja auch gerade im Thema KI und Social Media war genau dasselbe, als es ein bisschen losging. Trotz auf LinkedIn beispielsweise haben eine Kreationsquote, also Menschen, die effektiv posten in 30 Tagen, das liegt so knapp bei 3%. Also 100 Leute sind online, 3% posten. Jetzt sag du mir, ob das viel ist, respektive ob das viel Lärm verursacht. Mein Statistikherrn sagt eigentlich nein. Nichtsdestotrotz, wir sehen immer dieselben Leute. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Bubble in einer Bubble. Gleichzeitig sagst du und auch andere mir immer wieder von wegen, ja, wie soll ich da überhaupt rausstechen, wenn ja die anderen viel größer sind, mehr Follower haben und so weiter. Da sage ich dir, schau, es hat nie was mit der Followeranzahl zu tun. Und vor allen Dingen sollte man Social Media zwar wichtig nehmen, aber nicht als das Wichtigste nehmen, weil letzten Endes alles, was ihr auf Social Media macht, das ist nur gemietet und sollte eigentlich die Menschen zu euch in euer CRM oder eine Vorstufe davon in euren Newsletter bringen. Und das ist schon die ganze Hexerei. Klingt einfach und wir gehen gleich ein bisschen drauf an, hoffe ich.
Ich glaube das auch. Also ich denke schon, wir haben ja immer gemietete Plattformen. Und nehmen wir mal an, so eine Plattform wie Meta, stellen wir uns einfach mal vor, aus irgendeinem Grund sagt man hier in Europa, nee, der Zuckerberg, den wollen wir ja nicht mehr haben. Das ist jetzt Schluss. Dann ist diese gemietete Plattform, dieses Wohnhaus nicht mehr bewohnbar für uns und wir können nichts machen. Das heißt also, das Sinnvollste kann doch sein, die Menschen, die sich für uns interessieren, die wir interessant machen wollen für uns, auf unsere Seiten, auf unsere Plattform zu locken. Und auf LinkedIn sehe ich das auch immer wieder. Das ist ja eine Plattform, die ist ja, hat sich ja irre entwickelt in den letzten Jahren. Damals war es Xing. Meine Tochter hat bei Xing gearbeitet und super gutes Geld verdient. Das muss man einfach sagen. Die Plattform, die ist gewachsen. Und aus irgendeinem Grund ist das regelrecht abgestürzt. Auf LinkedIn ganz viele. Und die meinen, sie müssen auch immer ganz viel tun. Und das ist eigenartig. Ich stelle es bei mir auch fest. In Corona-Zeiten, da gab es immer Posts. Da habe ich gedacht, oh meine Güte, die werden ja aber sehr, sehr oft vorgestellt und geliked. Das ist weniger geworden. Nehmen wir mal einfach diese Plattform LinkedIn. Was sind da die Tipps und Tricks? Also viel bringt wahrscheinlich nicht viel.
Nee, und schau, ich bin ja auch noch ein OpenBC-Gewächs. Also 2003 war mein erstes Business-Netzwerk. OpenBC, was später ja Xing oder Xing oder Crossing oder wie sie immer heißen wollen, wurde. Die haben ja so ein bisschen verpasst, das Geschäftsmodell anzupassen, was LinkedIn sehr stark im Vordergrund stellt. Das ist so ein bisschen die richtigen Leute mit den richtigen Skills und den richtigen Botschaften zusammenbringen. Das OpenBC oder das Xing-Feed war immer so von wegen so schreierisch, ne? Also immer von oben nach unten irgendwie, ich hab. Und LinkedIn hat damals mit dem LinkedIn-Graph so ein bisschen dafür gesorgt, dass zumindest mal Jobsuchende und anbietende Firmen so ein bisschen näher zusammenkommen. Und ich mag ja auch LinkedIn grundsätzlich, auch wenn viele Leute sagen, für mich ist das neue Facebook, aber ich sage immer von wegen, was willst du erwarten, wenn dieselben Leute drauf sind, weil Menschen wissen ja nicht, wie sie sich verhalten müssen. Nichtsdestotrotz, alle sind überall, also alle sind auch noch auf Facebook, weil da gibt es Gruppen und Geburtstagskalender, alle sind auf Instagram, weil man ja trotzdem Videos gucken will und die Älteren unter uns, also zähle ich mich auch dazu, sind auch auf TikTok, weil wir einfach nicht verpassen wollen. Und übrigens, meine größte Gefolgschaft auf TikTok ist auch männlich deutsch Ü40, das ist über 60% auch bei mir. Was der Deckungsgleiches mit LinkedIn. Und was ich jetzt festgestellt habe, auch die letzten paar Jahre jetzt, ist natürlich LinkedIn immer mehr versucht, natürlich eine gewisse Relevanz reinzubringen. Ja. Weil wenn du immer dieselben Leute hast, die regelmäßig posten, dann könntest du ja da irgendwie darauf vertrauen, von wegen, ja, die müssen so ein bisschen so ein Big Following aufbauen. Mhm. Jetzt geht's aber in der Korrekturen. Also lange war das so ein bisschen manuell. Also in der vorgehaltenen Hand, gell, vieles auf LinkedIn im Feed und auch von der LinkedIn-Redaktion wird immer noch manuell gesteuert. Das ist immer noch so, dass gewisse Dinge gefeatured werden, gewisse Dinge auch ein bisschen unterdrückt werden. Sage ich, ist ein Riesenaufwand bei mittlerweile irgendwie 1,2, 1,3 Milliarden Menschen weltweit, ja. Und Darum hat man so ein bisschen dieses neue Algorithmik-System reingebracht. Das nennt sich LinkedIn 360 Brew. Das war so der Codename, so wie Nano Banana auch von Gemini so ein Codename ist. Und die gucken eigentlich darauf, dass in dem Moment das, was du eigentlich dich positionierst im Profil, das, was du interagierst im Sinne von deiner Netzwerkpflege und das, was du postest, regelmäßig, nicht häufig, dass das zusammenspielt. Und da scheitern momentan noch so ein bisschen da Leute dran und manche scheinen das ja gut zu verstehen.
Ja, und ich glaube, das, was viele glauben, auch ich muss posten, das ist nicht unbedingt das Erfolgsgeheimnis, sondern es gibt ja, um in die Sichtbarkeit zu kommen. So, da fragt sich der Algorithmus, wofür stehst du? Was machst du? Meine Experten-Talks gehen um ganz viele Themen, die ich natürlich jede Woche poste, aber wird wahrscheinlich LinkedIn fragen, was hat der Typ, was macht denn der? Wo ordnen wir den denn ein? Wem spielen wir den dann vor? Und auf der anderen Seite ist es so, dort, wo wir uns engagieren bei Posts, ich war überrascht neulich, ich habe einen Kommentar bei einer der ersten, der bei Dr. Georg Kofler was kommentiert hat, 3000 Views von diesen Kommentaren. Ich gedacht, naja, das ist ja auch nicht schlecht. Was kann dann eine vernünftige Strategie sein, gerade für Leute, die so am Anfang stehen? Die haben ein Coaching-Business oder was auch immer und sagen, ja, was soll ich tun?
Erstmal nicht in Panik verfallen, um was Hyperaktivität angeht, weil das ist schon ein paar Mal so angedeutet in dem Moment. Es ist die Regelmäßigkeit, nicht die Häufigkeit, die zählt. Und Regelmäßigkeit kann einmal pro Woche sein, das kann auch mehrmals pro Monat sein. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Das führt übrigens gleich so ein bisschen zur Taktik, weil die meisten Leute scheitern daran, dass, oh mein Gott, es ist wieder Montag, ich muss posten und dann kommen sie in so ein Zeug rein und sagen, oh mein Gott, was soll ich überhaupt? Ich poste meine Dinge geplant, im Sinne von, da gibt's ja Planungsfunktionen auch auf LinkedIn und gewisse Dinge bereite ich noch ein bisschen länger vor, aber ich mache immer gleich 3, 4 auf einmal, weil ich habe ja ein Thema. Und jetzt kommt der große Clou hier. Das Thema ist nicht das, was du verkaufst. Das Thema ist das, was die Leute dich dementsprechend wahrnehmen wollen. Und das hat mir so eine Steilvorlage gegeben, das gesagt von wegen, jeden Tag gibt's ein neues Tool. Ich könnte es auch hingehen und sozusagen wie alle draußen sagen, ja, ich habe ein neues Tool, hier ein neues Tool, hier ein neues Tool. Ich allerdings für Klarheit. Also weniger Hype, mehr Bedarf. Und das heißt, wenn die Leute mir folgen und mich sehen, dann wissen sie, Roger ist deutlich, Roger ist klar und er hat eine ziemlich heftig kantige Meinung zu gewissen Dingen, aber dafür stehe ich. Und das ist dann die Positionierung. Und dann kann ich aber auch mit entsprechenden Podcasts aufwarten, ich kann mit Newslettern aufwarten, ich kann mit Content-Formaten aufwarten, solange die Leute wissen, welches Thema sprichst du bei der Zielgruppe an. Und Jeanette, meine Geschäftspartnerin und sehr gute Freundin, sagt ja immer von wegen, sprich die Sprache deiner Zielgruppe. Und da scheitern viele, weil sie wollen ja eben ihr Coaching-Business voranbringen oder ihren Newsletter pushen oder sonst irgendwas.
Da hast du recht. Und ich glaube, man darf auch keine Angst vor Konfrontation haben. Ich sehe das immer wieder, manche Leute, die haben gar keine Inhalte. Was machen die? Sie hängen sich an die aktuelle politische Entwicklung an. Trump hat dieses gesagt, dann hat der Putin das gesagt und dieses und wir. Und dann posten sie etwas dazu, wo sie im Grunde, glaube ich, fast gar keine eigene Meinung und Ahnung haben, aber etwas sehr Provozierendes da reinbringen und dann gibt's dann Kommentare ohne Ende. Das ist für mich natürlich die Frage, wofür stehst du denn, wenn du das postest? Willst du einfach nur Aufmerksamkeit daran und sagen, wie schlimm das alles ist? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, oder?
Nee, und vor allen Dingen, was willst du am Schluss überhaupt erreichen? Also ich glaube, viele Leute, und da gibt es auch so viele so Marktschreiter draußen, so LinkedIn-Expertinnen und Experten, die sagen, du musst viel Follower kriegen, du musst viel Reichweite kriegen. Also, mir ist Reichweite ziemlich schnuppe, ehrlich gesagt. Ich kann ein aktuelles Beispiel geben. Ich habe einen Post jetzt für ein Webinar von uns, das ich gemacht habe. Es hat 11.000 Views, aber ich habe 400 Kommentare. Da muss ich jetzt die Hälfte abziehen, weil ich die immer beantworte, aber so 200, 220 Kommentare bei 11.000. Also ich habe lieber die Kommentare als die 11.000 Views. Weißt du, was ich meine? Und das ist das, was die Leute so ein bisschen missverstehen. Die sagen immer von wegen, ja, ich muss erstmal viele Follower kriegen und mit den Followern kriege ich dann dementsprechend auch die Kommentare und ich sage, nee, ist genau andersrum. Du musst vor allen Dingen die richtigen Kommentare anziehen, damit eben, wie du vorher gesagt hast, wenn so ein Koffler kommentiert, dass das dann 3000 Views auf deinem Post bringt, über den Kommentar. Kommentare sind wertvoll. Interaktion ist wertvoll und wenn die Leute deinen Beitrag speichern oder weiterleiten, das ist, na, dann das Nonplusultra, die Kirsche auf
dem Torte. Und das ist ja das Geheimnis, steckt ja schon im Namen LinkedIn, nicht LinkedOut. LinkedIn genau. Möchte, dass die Links, also diese Beziehung untereinander agieren. Und wie toll ist das, wenn jemand einen Post loslässt und sich ganz viele Leute wie bei dir darüber unterhalten, kommentieren, zustimmen, aber auch kritische Anmerkungen machen, das reposten und ähnliches. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Viele sagen ja auch, das macht alles KI bei mir. Da gibt es ja so viele Tools. Also ich sehe das persönlich etwas kritisch, denn KI ist ja immer nur so gut, wie du sie fütterst, was du hineingibst. Wenn die KI dich gut kennt und sagt, ah, ich weiß, was der Udo macht, alles klar, ich habe die ganzen Informationen, dann ist es vielleicht richtig. Wie wendet man denn KI überhaupt an? Was ist denn, gibt's da Geheimnisse?
Ich glaube, das größte Geheimnis ist ab und zu mal eine Zeitung und ein Buch lesen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich liebe Handelsblatt, FAZ, ich lese die Republik bei uns, ich bin bei Ground News angemeldet, ich zahle für meine Abos, also ich habe regelmäßig Papier, Hefte und auch Zeitungen, weil ich will verstehen, von wegen verstehen die. Beim Handelsblatt mag ich auch das Morning Briefing, weil du hast vorhin auch gesagt, von wegen, dass auch jemand, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber der hat extrem Kante, also wenn der dann das vorliest, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt stichelt hier so ein bisschen und hier ist noch ein bisschen was rein, aber ich mag das, weil das hat so einen Wiedererkennungseffekt und ich glaube, wenn du mit KI arbeitest, musst du verstehen, KI ist wie ein Mixer. Das heißt, das kann mit extrem großer Schlagzahl dir aus einem flüssigen Substanz schön gut verwendbare Schlagsahne machen, die du was dekorieren kannst. Aber wenn du nicht weißt, wie du das Ding einstecken musst und dass hier noch ein Deckel drauf gehört, dann fliegt das Ding um die Ohren. Und drei Dinge, die wir so ein bisschen immer wieder feststellen, ist auch Nummer eins, die Leute wissen ja gar nicht, was für eine Schreibstimme, was für einen Schreibstil sie haben, eben weil sie zu wenig lesen. Das kannst du hinterlegen. Das kannst du bei Mistral, Claude, Langdoc, ChatGPT meinetwegen, kannst du alles hinterlegen. Und dann ist allerdings der Prozess wichtig, dass du dieses Schärfen und dieses Feedback im Dialog über gute, clevere Prompts und Beispiele dazu kriegst, dass du eben da nicht ein, nicht zwei, sondern 4, 5 Beiträge hast und von denen wählst du 2, 3 aus. Und die 2 bis 3, die verteilst du auch über die nächsten Wochen. Und dann ist auch ganz wichtig, aber du musst ja auch selbst noch interagieren. Und das vergessen die Leute immer von wegen. Du musst ja auch verstehen, was passiert auf dem Feed und was momentan so ein bisschen auch Thematik und was geben, was nehmen. Und schau, es gibt keine Hacks da draußen. Letzten Endes ist es Menschen, die Menschen folgen einfach über amplifizierte Algorithmen, irgendwelche digitalen Tools. Wir nennen sie heute KI, morgen nennen sie aber noch Software.
Richtig. Und ich glaube, das Geheimnis liegt auch darin, dass nicht jedes KI-Tool dir helfen kann, sondern du musst schon selber Hand anlegen. Denn ich stelle mir mal vor, du sagst, ach jetzt mit den ganzen Kommentaren, das lasse ich meine KI machen. Inzwischen gibt's ja auch Tools dafür, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so wirkungsvoll sind. Oder wie siehst du das? Kennst du solche Tools, die dann auf irgendwelche Posts reagieren und dann einen automatisierten Kommentar abgeben?
Schau, das ist, also es gäbe es, mag aber LinkedIn grundsätzlich nicht, aber was ich zum Beispiel, also ich habe ja Legasthenie, ich habe auch ganz viel Rechtschreibfehler und so weiter auf meinen Folien ab und zu und das manchmal peinlich, manchmal lustig, aber ich stehe dazu und schau, es gibt zum Beispiel, ich arbeite mit Brave Browser, super datenschutzkonformer Browser und so weiter, der hat Leo AI drin, das ist ein Plugin, ist auch eine AI und das hilft mir, meine Kommentare, die ich so in Stichworten irgendwie habe, besser zu formulieren. Mach dir ein Beispiel. Manchmal hat man so eine witzige Formulierung im Kopf, man weiß, sie ist falsch, ja, im Sinne von irgendwie Schicht im Schacht wird dann plötzlich irgendwie Schacht im Schicht und so denkst du, nee, was ist, das wollte ich ja nicht, gar nicht sagen und da hilft eben so eine KI und so ein Plugin semi-automatisch Text zu verbessern, Text zu kürzen und dann entsprechend zu reagieren, also da definitiv oder wenn du hingehst und sagst von wegen, ich will jetzt endlich mal aus dieser Schose rauskommen, immer dasselbe zu sagen, danke für deinen Kommentar, schön, dass du das geteilt, dann frag doch mal die KI, was gibt's für Varianten und dann merkt die oder packt die irgendwie so ein Sheet rein oder in Notion, ist egal wo, und dann verwend die einfach, um so ein bisschen einen Anstoß auch zu haben, wenn du mal kommentierst. Ich bin total gegen automatische Kommentarbots. Was ich aber ganz oft nutze, liebe Udo, ist Tastaturabkürzungen. Das heißt, ja. Ich habe Buchstaben und die Buchstaben lösen nach einem ganzen Satz aus. Und genau, das feiere ich total. Hat nichts mit KI zu tun, ist ein ganz einfaches.
Nee, ich glaube, eines der bekanntesten habe ich auch, ich weiß nicht, aber es gibt ganz, ganz viele, die man dann nutzen kann. Gibt's 3 Buchstaben, einen, zack, und dann steht der ganze Satz.
MFG, mit freundlichen Grüßen, dann steht's schon da.
Sowas zum Beispiel.
Genau.
MFG, ganz genau. Nun sehen wir ja auf allen Social Medias immer mehr Fake News, KI-generierte Videos und vieles Ding. Und das fällt manchmal wirklich schwer. Wo es leicht fällt, ist, dass diejenigen, die sowas nutzen, mit der normalen, frei zugänglichen Version, die nicht bezahlt ist, dann sehen wir natürlich immer das Wasserzeichen da drin. Und wenn wir das Wasserzeichen da drin sehen, dann wissen wir bei Tiervideos oder ähnliches, naja, das ist halt KI-generiert. Bei manchen sehen wir es nicht mehr. Nun gibt es ja einige Geschäftsmodelle. Ich habe, also da gibt zig Leute, die auf YouTube etwas posten, sagen, du, so kannst du reich werden, machst einen unbekannten Kanal aus und du postest und postest oder kannst du alles KI generieren. So what? Aber es ist nichts von dir dabei. Was hältst du von diesen Geschäftsmodellen?
Oh, das gab es ja schon immer, ne? Dass es Menschen gab, die irgendwelche witzigen Dinge erzählt haben und damit reich wurden, indem sie Leute witzige Dinge erklärt haben, wie man reich wird. Ne? Das ist so dieses Goldgräber verkaufen, nicht Goldnuggets, sondern eben Schaufeln und Jeans, ja, System. Das heißt, du bist der Supplier und dementsprechend auch ein bisschen schuld am Problem. Es gibt so Kanäle, also es gibt so dieses AI-Slop heißt das Ding, ne, wo du beispielsweise hingehst und in dem Moment irgendwelche lustigen Tiervideos machst, mit dir auf Trampolinen springen irgendwie oder irgendwelche Pizzas kochen und so weiter. Und das mag ja so ein bisschen seine Berechtigung haben ab und zu und kann witzig sein, solange es deklariert ist. Allerdings, glaube ich, einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle, behaft mich jetzt nicht, aber ist beispielsweise diese Metallpresse, die alles Mögliche presst. Ja, also wir reden hier von Cola-Dosen bis hin zu Slimies, bis hin zu Tennisbällen und so weiter. Und da macht nichts anderes als hoch und runter. Und jetzt gibt's einen, der macht was ähnliches mit dem Auto, der fährt einfach mit dem Auto über gewisse Dinge und der macht so. Und das mag jetzt für Ad-Revenue manchmal witzig sein irgendwie, für die Leute, die einfach so mindless scrollen, aber wir wollen ja letzten Endes unser Business positionieren. Und natürlich kann dir auch da eine KI irgendwie helfen, ohne dass du gleich in den Slop rein musst. Aber nochmals, ich glaube, wir gucken das Ding von der falschen Seite an, weil die ganzen Kanäle sind ja nur so erfolgreich, weil eigentlich viel zu wenig Menschen, wie du beispielsweise, wertvollen Content machen, den wir eben feiern müssten und auch noch mehr pushen müssten. Und darum, diese Minderheit von Menschen, die Content macht, die geht unter, weil die restlichen, die machen nur AI-Slop, aber die allermeisten machen gar nichts. Also nochmals, 90% auf YouTube machen nichts. Ja, und dann kommt Udo, geiler Podcast, tolle Tiefe und der mit dem Slimy-Quetscher. Ja, jetzt ist halt abends um 11:30 nicht unbedingt das Podcast-Format jetzt gerade gefragt. Leider, sondern halt die Millionen Views auf dem Slop.
Es ist wirklich so, wer schaut sich denn eine Dreiviertelstunde ein Interview an? Wer macht denn das? Es sei denn, es ist von Marietta Slomka oder es ist ein berühmter Moderator auf ARD, ZDF, dann macht man das schon mal. Ja, aber man macht das doch nicht im Internet. Und was ich festgestellt habe, was wirklich cool und gut läuft, sind diese Shorts. 60 Sekunden maximal. Da ist ja nicht viel Inhalt drin, aber 1500. Wenn ich so einen Podcast hier mache, habe ich manchmal 20, 30, je nachdem, wie viele Follower die Interviewpartner selber haben. Das können auch schon mal über 100 sein. Ein Beispiel, Christina Block. Sagt ihr wahrscheinlich irgendetwas, die Christina Block, Entführung der Kinder. In 2020 haben wir mal ein Interview gemacht. Hat sich keiner angeschaut. Jetzt, wo sie vor Gericht steht, mittlerweile habe ich es auch rausgenommen, weil die Leute googeln dann, Christina Block, was gibt's denn da? Naja, das hatte gar nichts mit dem aktuellen Thema zu tun und es waren auch ein paar blöde Kommentare dabei. Deswegen habe ich das jetzt auch offline gestellt. Viele sagen natürlich auch, ja, ich würde gerne, ich habe einfach keine Zeit dazu. Und da gibt's ja Tools und deswegen möchte ich mit dir mal über das Thema Newsletter sprechen. Viele Kollegen von mir sagen, ich hätte so viel zu sagen, aber ich weiß gar nicht, wie soll ich das machen? Aber da gibt's doch Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, wir haben zu einem ganz bestimmten Thema, sind gut positioniert, wie du beispielsweise, und sagen, naja, ich hau mal so ein Newsletter raus. Einmal die Woche oder alle 14 Tage. Das geht doch auch mit irgendwelchen Tools, oder?
Ja, und vor allen Dingen brauchst du aber eine gewisse Strategie, ne? Du hast das vorhin und im Ball so ein bisschen aufzunehmen auch gesagt, wer guckt sich schon so ein extrem langes Video an? Und die Frage ist von wegen, wer liest überhaupt einen langen Newsletter? Und ich sage auch hier, wir müssen das Pferd ist halt mal nicht von hinten, sondern von vorne aufzäumen, weil ein Newsletter oder eine E-Mail-Marketing-Geschichte kann extrem wertvoll sein, wenn du einerseits eine klare Positionierung hast. Ich mache ein Beispiel, ich habe AI Good News und AI Bad News. Ja, die sind dazu da, damit ich auch dargestellt werde, respektive mich auch positionieren kann, im Sinne von, ich gucke beide Seiten der Medaille an. Na, damals wieder mit lustigen Sprichwörtern hier. So. Und AI Good News und AI Bad News habe ich eine Automation, die läuft jetzt über Perplexity, diesen Scheduled Task, und der geht mir immer sonntags, geht er mir durch die News durch und klassifiziert mal gute und schlechte News, wenn es um KI geht. Die nehme ich dann und da hilft mir ein anderes KI Programm in dem Moment, Mistral, ich liebe europäische Tools, da habe ich einen kleinen Agenten gebaut, nichts Kompliziertes, der meine Schreibstimme hinterlegt und der bereitet mir den entsprechenden Newsletter auf. Damit habe ich schon 90% der Arbeit eigentlich gespart. Die letzten 10% sind die härtesten, weil ich muss jetzt nochmal drüber schauen, muss da einen gewissen Redefluss reinbringen, muss es dementsprechend rausfiltern, gewisse Dinge, noch schauen, ob es sauber ist, 2, 3 Checks machen natürlich, so. Und jetzt ist aber ganz wichtig, diese Newsletter, die bringen ja nur dann was, wenn du daraus wieder ein Destillat machst. Du hast vorher Shorts gesagt, für lange Videos, das funktioniert gut auch bei solchen Formaten hier übrigens, ne? Und der Post, der Social Media Post, ist eigentlich dann die Vorbereitung oder Nachbereitung von diesen Good News, Bad News, die du halt dann entsprechend einbetten musst. Aber das zahlt ja alles auf deine Positionierung ein, auf deine Sichtbarkeit. Und dann sehen die Leute, ich kriege noch ein bisschen mehr Content, dann abonniere ich eben den Newsletter und dann gehe ich rein und dann hast du auch die Adresse dazu. Aber das ist ein System. Das ist nicht einfach im Sinne von, ich poste es einfach mal, weil ich Bock habe. Und du merkst schon, Systematik schlägt Ausreden, weil ich mache auf einen Schlag 3 Newsletter, während andere überlegen von wegen, ja, ich habe keine Zeit und auch schon 18 Uhr, das kann ich gar nicht mehr. Ne?
Ich glaube, das Wichtigste ist auch, zu seinen Zuhörern, Zuschauern eine Beziehungsebene herzustellen. Und die geht natürlich auch dann mit Kommentaren. Und da hat jemand deinen Newsletter gelesen und der hat einen Kommentar geschrieben. Ja, wie schön ist es, wenn, der freut sich doch, wenn du mal guckst, oh, was hat der denn gepostet? Und jetzt gehe ich da mal rauf und sage, Mensch, toll, prima, du warst bei mir und ich poste jetzt mal einen Kommentar bei dir. Dann fühlt er sich wertgeschätzt und sagt, ist ja cool. Also ich habe das ist und jetzt geht er sogar bei mir und ne, und das ist, glaube ich, und deswegen haben wir Verantwortung auch als diejenigen, die sich da draußen sichtbar machen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte.
Und vor allen Dingen, wie du sagst, ne, es ist im letzten Endes ist es Menschenpflege. Also, ich wäre auch super happy, wenn ich einen Newsletter habe, einfach Schlusszeichen, nur 50 bis 60 Leute liest. Dafür ist es den Leuten extrem viel wert. Oh, die meisten Leute sind ja auch gar nicht so erpicht. Ich weiß, wie es dir geht, bin gleich gespannt. Ich sehe ja, wie viele tausend Leute jetzt meinen Podcast hören, immer samstags. Mhm. Aber wirklich dann kommen, im Sinne von Feedback, da kommen mal 1 bis 2. Nichtsdestotrotz, manchmal, halbes Jahr später, kommt jemand auf dich zu und sagt, übrigens, die Folge damals im März, die war echt gut, weil bla bla bla. So, und das ist auch schön. Ne? Dann weißt du, Beziehung funktioniert. Wie ist es bei dir, Udo?
Ja, das ist genau der Punkt. Du musst einen langen Atem haben. Du kannst nicht erwarten, dass sofort jemand guckt, aber du lernst jemanden kennen, und für, also persönliches Netzwerktreffen zum Beispiel. Und du erzählst dem, bei mir steht das immer drin, dass ich auch einen Podcast, kann ich ja mal reinhören. So, und dann hören die rein und wir treffen uns nach 3, 4 Monaten wieder. Ja, ich habe mir das mal angehört. Da war mal so eine Folge dabei mit diesem De Basler oder wie der heißt. Das war sehr interessant, was ihr da erzählt habt. Fand ich also ganz prima. So, also das kommt und muss immer ein bisschen Geduld haben dabei, denn die Leute wollen nicht so viel auf einmal. Das Angebot draußen ist einfach viel zu groß. Das müssen wir sagen. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass wir uns nicht nur in der digitalen Welt bewegen, sondern in der realen Welt. Und das stelle ich erschreckend fest. Beispiel dazu. Ich bin beim Einkaufen beim Discounter. Ist ja egal, welcher das war. Da sitzt also ein Junge, ich schätze ihn mal 4 oder 5 Jahre alt. Papa kauft ein, der Junge sitzt im Wagen, was hat er vor sich? Natürlich so ein Ding. Und die guckt die ganze Zeit da drauf. Also alles, was um ihn drumherum passiert, die Interaktion mit anderen Menschen nimmt er nicht wahr. Er hat nur diesen Bildschirm. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, auch für die Zukunft, dass Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, wo sollen sie es auch lernen, in die Interaktion zu gehen mit anderen, weil sie ja nur die Mattscheibe haben. Das finde ich ein bisschen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie siehst du das? Kritisch oder unkritisch?
Das war ja bei uns, also ich bin ja auch Generation Nintendo und Gameboy und so weiter. Und unsere Eltern haben auch gesagt von wegen, hey, wenn du dich die ganze Zeit in die Glotze blickst und dann wirst du absolut asozial und sowieso nicht irgendwie im Leben. Nicht so arg jetzt, aber du weißt, was ich meine im Sinne von, das war damals ja schon so. Ne? Jetzt haben wir einen großen Unterschied gehabt. Unsere Eltern haben nicht NES, PlayStation und so weiter gespielt. Heute haben die Kids, ja, und das sehe ich bei meinen nicht nur Neffen ja auch, oftmals eigentlich das ständige Bild von den Erwachsenen, die auch am Tisch beispielsweise sagen, ja, Mama, Papa sind mit dem Handy beschäftigt, warum ich denn nicht? Also wir sind ja sehr schlechte Vorbilder, was das angeht.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Da muss ich mich auch an der Nase nehmen, natürlich. Mhm. Ich habe bei mir schon lange so eine App installiert, die lässt so Bäume wachsen, damit ich eben nicht am Bildschirm bin die ganze Zeit. Ja, ich habe auch App-Restriktionen drin. Das nervt, ehrlich gesagt, auch manchmal sehr. Bei Social Media ist nicht so arg, aber bei WhatsApp merke ich es dann schon, gell? Nichtsdestotrotz, es gibt ja Studien, da musst du mal der Barbara Studer folgen auf LinkedIn, die ist wahnsinnig gut, Hirnforscherin, die erzählt auch ganz viel. Und man sagt ja auch, klar, das macht was mit dem Gehirn. Aber nochmals, ich glaube, wir können ja so lange drüber reden, von wegen, wie schlecht es für die junge Generation ist, solange wir selber nicht bereit sind, bessere Vorbilder zu sein.
Ja, ich erlebe das immer wieder bis im Urlaub und so, da sitzen zwei am Tisch, die sind wahrscheinlich gar nicht so alt, vielleicht sind sie auch noch nicht so lange zusammen. Wenn ich mit meiner Frau am Tisch sitze, wir unterhalten uns, wir sind schon seit 33 Jahren verheiratet, wir haben immer noch was zu erzählen uns gegenseitig und die viele junge Leute haben das nicht mehr. Doch, da passiert dann Folgendes, dass sie sagt, ah Schatz, guck mal hier, ne? So. Und dann zeigt sie irgendwas und ich denke, okay, wenn es das ist. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Lass uns noch mal einmal so im letzten Drittel davon sprechen, Solopreneure oder Entrepreneurship heute. Wie kann man dort sinnvoll KI-Tools nutzen? Was empfiehlst du? Wie kann man seine Strategie ausrichten, dass man sagt, Mensch, nicht nur mehr Sichtbarkeit, mehr Erfolg, CRM-Systeme, also wie kann ich mehr verkaufen? Was kann ich da nutzen?
Also schau, ich glaube, das Wichtigste ist mal grundsätzlich, fangt nicht mit dem KI-Thema an, schaut das Ganze als Digitalisierungsthema an. Du hast das vorhin ein wichtiges Wort gesagt, CRM. Ich bin erschrocken, erstaunt immer noch, wie wenig Solopreneure ein CRM haben. Und das kann, wenn du ganz am Anfang stehst, meinetwegen über Brevo, Newsletter-Tool mit einem Modul, CRM sein und dann kannst du später mal so ein bisschen ausbauen, deine Rechnungssoftware anschließen. Aber du brauchst irgendwo ein System, wo du deine wertvollsten Assets, und das sind deine Kunden, die hoffentlich wiederkommen, irgendwo identifizieren kannst. Und je mehr du anreichern kannst, umso besser. Du brauchst, wie gesagt, auch eine Newsletter-Software, die dann die E-Mails verschickt in der Tiefe, aber auch in der Regelmäßigkeit, damit, wenn du was hast, die Leute sagen, ah, jetzt denke ich an den Roger, den Udo und so weiter und so fort. Du brauchst immer noch eine Webseite. Die muss jetzt heute ein bisschen anders optimiert werden, können wir gleich noch was zu sagen, aber die muss da sein, weil es ist eine Visitenkarte im Netz. So, die Basis muss gelegt sein. Wenn du das hast, dann maximal, und ich meine es wirklich von ganzem Herzen, maximal fünf KI-Tools. Und da können es gewisse Überschneidungen geben, je nach Kategorie. Du brauchst ein Tool, das für dich schreibt. Ich bin jetzt riesig Fan von Langdoc. Langdoc einfach, weil ich kann das europäisch hosten. Und da drin sind auch europäische Tools wie Mistral drin. Du kannst aber auch GPTs von ChatGPT oder auch Claude von Anthropic nehmen, genauso rum. Das ermöglicht dir, gewisse Systematiken reinzubringen. Aber du brauchst einfach ein KI-Tool, das für dich schreibt. Und ja, wenn du damit Business machen willst, dann zahl die 20 Euro, weil dann hast du halt die Limits nicht und Zeit ist letzten Endes auch Lebenszeit, die wirst du nicht verschwenden. Nummer zwei, was du brauchst ein Recherche-Tool. Das kann Gemini sein, das kann Perplexity sein, du brauchst irgendwas, was dir die Arbeit abnimmt. Aber immer dran denken, Internet besteht aus viel Crap. Den Crap-Check, ja, den gibt's auf crapcheck.ai, den muss man immer noch machen, weil du musst wissen, ist es aktuell, zuverlässig, wer steckt dahinter und warum überhaupt. Das heißt, denke nicht ausschalten, aber ein KI-Tool kann dir da helfen, das hilft dir auch bei der ganzen Geschichte. Dann brauchst du ein Design-Tool, Nummer drei. Ich mache sehr viel mit Canva. Ich liebe Canva, man kann auch Photoshop nehmen, man kann auch mit ChatGPT und Photoshop-Integration arbeiten, ist egal, du brauchst was für Designs, weil du willst einen stringenten Auftritt haben. Und die 12 Euro, die muss man aufwerfen, jetzt einfach für ein CICD und gut ist. Und die Nummer vier ist ein Multimedia-Tool. Jetzt du beispielsweise bist viel mit Riverside unterwegs, finde ich auch geil. Ich mache jetzt viel mit Captions, wo ich Videos aufnehme oder Titel und so weiter. Das ist die Nummer vier. Nummer fünf ist, wenn du sagst, okay, ich will gewisse Dinge automatisieren, wo du sagst, ich will zum Beispiel, wenn bei mir eine E-Mail reinkommt und da habe ich irgendwie ein PDF, das ist eine Rechnung, dass ich automatisch das irgendwie runter und hochgeladen wird in meinen Cloud-Speicher oder dass irgendwie gewisse Dinge, wenn eine Termineinladung kommt und du nicht schon ein Kalender-Tool hast, dass das gleich automatisch weitergeht. So, das ist Nummer fünf, aber das ist dann wirklich hohe Kunst. Nichtsdestotrotz, nicht mehr als fünf, weil die Leute sagen immer von wegen, ja gut, jetzt habe ich noch ein Tool, aber a fool with a tool, weißt du auch, ne, ist still a fool.
Ja, Pfosten.
Ich hab ganz viel Tools, die ich ausprobiere und die lösche ich auch wieder und ich habe ganz konkret, also ganz konsequent. Schau, Da war jetzt auch letztens von Jeanette war ein toller Post über Rette den Regenwald, Fund the Planet. Hat sie auch gesagt, von wegen kostet 20 Euro im Monat. Sage ich, ja gut, wo kann ich auf 20 Euro verzichten? Ich habe Ideogramm, das war ein Bildtool, das ich immer so ein bisschen genutzt habe. Das macht jetzt bei mir alles Gemini. Ich habe Flux in dem Moment immer noch bei Mistral drin, also brauche ich sowieso nicht. Und ich habe gleich Midjourney auch gekündigt, weil das Geld investiere ich lieber in Regenwald oder in anderes Projekt, als dass ich noch ein Tool habe.
Ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf ein Thema kommen, das ich für sehr wichtig halte. Und es wird immer aktueller. Du hast es schon angedeutet, du sagst, du möchtest gerne Tools nutzen, die Daten europäisch gehostet sind. Eine der größten Gefahren ist ja, wir geben ja Daten aus ohne Ende. Wenn wir uns zum Beispiel eine App, eine Lidl-App, sagen wir, oh Gott, das ist, nee, die wollen so viel Wissen von mir. Nein, das will ich nicht, das mache ich nicht. Jetzt geben wir aber mit jedem Post, den wir machen, mit jeder Anfrage bei ChatGPT oder ähnliches, geben wir eine Fülle von Daten. Und diejenigen, die dahinter stehen, meist in Amerika, in Nordamerika, so, oh cool, Daten, das sind die Schätze, das sind die Gold Nuggets, die wir brauchen. Die wissen so viel über dich und wenn sie dann auch noch aus China kommen, möglicherweise lieben sie, dann muss man sich fragen, ist das immer gut, ist das immer wichtig? Und wer garantiert mir, dass meine Daten bei mir bleiben, dass die niemand anders sieht. Wie siehst du das, die Gefahr dadurch, dass du Daten ohne Ende gibst und die irgendwo landen und du kannst es nicht kontrollieren?
Schön ist ja, wir können es ja kontrollieren. Und ich bin großer Verfechter von Souveränität, aber Souveränität heißt bei mir nicht Autarkie, sondern heißt Autonomie. Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Also wir können mit Langdock, habe ich vor kurz erwähnt, wir können das in Europa hosten, auf einer Azure-Plattform und da kann man darüber diskutieren, ob es der Cloud mit Microsoft und so weiter safe und so weiter ist. Aber nichtsdestotrotz, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben Ionos mit Ionos GPT, wir haben Mistral aus Frankreich, wir haben in der Schweiz haben wir Swiss GPTs noch und nöcher und so weiter. Wir haben von Infomaniac über Proton und so weiter. Wir haben zig Varianten. Das Problem ist unsere Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit schadet uns mehr, als effektiv jetzt nur die Datenhoheit zu verlieren. Also das mit dem Hochladen ist ja sowieso in Zeiten von Social Media und Kreditkarten ein Riesenwitz, ne? Weil Visa, Mastercard war sowieso viel mehr als die eigene Frau, der eigene Partner zu Hause. Nichtsdestotrotz, ich will eine gewisse Kontrolle haben einerseits und die habe ich grundsätzlich, aber ich muss mich halt informieren. Und Nummer zwei, was ganz wichtig ist in dem Moment, wenn wir über Souveränität sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wegen, ja, wo geht dann die Wertschöpfung hin? Weil jeder Klick ist auf eine Entscheidung und mit jedem Euro, mit jedem Schweizer Franken, ja, wählen wir, wo in Zukunft investiert wird. Wir müssen nicht wundern, dass Europa leider hinterherhinkt, was Digitalisierung angeht, nicht nur KI, Digitalisierung grundsätzlich, weil wir geben ja freiwillig das Geld weg. Und damit auch Arbeitsplätze und damit auch Wertschöpfung. Und da muss ich die Unternehmen auch ein bisschen da an die Kandare nehmen, die Limiten lesen, weil schau, wenn wir uns nicht der Verantwortung stellen und sagen, wir wollen, dass die Wertschöpfung in Europa bleibt, dann müssen wir aufhören, einfach blind irgendwelche Klicks zu machen. Und wir haben die Kontrolle, wir haben die Möglichkeit, wir müssen sie einfach wahrnehmen.
Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich stelle mir einfach mal vor, eine maximale Katastrophe. Aus irgendeinem Grunde würde Microsoft sagen, nee, in Europa liefern wir nicht mehr aus. Es gibt kein Windows mehr für Europa. Dann stehen wir so dämlich da, weil es kein europäisches Unternehmen gibt, das auch nur ansatzweise solche Lösungen anbieten kann wie Microsoft. Ich frage mich, warum? Warum eigentlich nicht? Wir hatten selbst in Lüneburg mal hier ein Unternehmen, das ja zu Zeiten, als es noch anfing mit Atari und ähnliches, das war ein super Unternehmen und damit habe ich angefangen, Diskette reinschieben und ähnliches. Toll. Wer hat's aufgekauft? Microsoft. Das kann es doch nicht sein. Also ich glaube, da haben wir in Europa noch eine ganze Menge nachzuholen. Aber wir können immer nur den Anfang tun, indem wir sagen, uns dafür entscheiden, wo nutzen wir denn unsere Tools, wo sie gehostet sind. Wenn du zum Schluss mal den Entrepreneuren, den Solopreneuren so einen ganz kleinen 2, 3 Tipps gibst zum Thema Sichtbarkeit, was sollte man tun als erstes? Außer natürlich auch dir folgen, ist logisch, das gehört sich von selbst, klar. Du hast mit Jeanette einen tollen Kurs entwickelt, den man nur empfehlen kann an dieser Stelle. Da geleitet ihr Menschen also sozusagen in die Sichtbarkeit hinein. Was empfiehlst du?
Erstmal vielen lieben Dank für die Blumen und schau, wir machen das ja wirklich aus dem Aspekt heraus, dass wir wollen besseren Content sehen auf Social Media und es ist so schade, dass viel zu wenig Solopreneure, aber auch Unternehmen grundsätzlich aktiv sind, weil sie, wie du sagst, dran scheitern anzufangen. Und das allererste, was du eigentlich machen musst, ist eine extrem scharfe Positionierung im Sinne von, was sind meine Werte und wofür will ich gesehen werden, wofür soll mich die Leute ansprechen? Und das heißt aber ganz klar, tschüss Bauchladen, tschüss links und rechts und find das Thema, wo du sagst von wegen, da bin ich Dreh- und Angelpunkt. Und das in Stichworten kann man rausfinden und dann anfangen, seine Positionierung so ein bisschen aufzubauen und zu schärfen. Die Leute warten aber immer, Tipp Nummer 2, auf den perfekten Post und den gibt's nicht. Du kannst nur durch Regelmäßigkeit rausfinden von wegen, was ist besser, was ist schlechter. Und lass es von jemandem gesagt sein, der während den letzten 10 Jahren ungelogen mindestens 300 Posts im Jahr rausgelassen hat. Und ich habe jetzt ein bisschen zurückgefahren, aber ich kann dir mit ganz großer Sicherheit sagen, ich weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, wann es funktioniert, wann es nicht funktioniert. Und die Zeit haben viele aber nicht, verstehe ich auch. Da kann aber KI helfen. KI kann dir 3 Varianten machen von einem Post, der bereits gut lief. Weil letzten Endes hat sowieso nicht jede und jeder deinen Beitrag gesehen. Also poste nochmals und geh in die Tiefe rein. Und Nummer 3, verliert die Freude nicht daran. Wir machen unser Leben viel zu sehr abhängig von irgendwelchen Algorithmen. Dabei sind sie genau diese Momente wie hier, liebe Udo, die die Wertschätzung und auch die Menschlichkeit im Vordergrund stellen. Auf das sollten wir Acht geben.
Entscheidender Satz für mich, verlier die Freude nicht an dem, was du machst. Lieber Roger, ich danke dir sehr für diese vielen Gedankenanstöße, die du uns heute gegeben hast und freue mich, wenn wir uns wieder mal persönlich begegnen.
Ebenso. Vielen Dank, lieber Udo. Danke dir.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.